Jetzt zu den Fragen. Wo soll die Frau in der Gemeinde schweigen? Wo darf sie reden? Das ist eine so schwere Frage, dass die Gemeinde Jesu heute immer noch an diesem Knochen nagt. Einige machen es sich sehr leicht, andere machen es sich sehr schwer, zu denen gehöre ich. Und vielleicht ist es mein Fehler, dass ich es schwer habe, mich zu entscheiden. Aber ich habe an verschiedenen Stellen immer noch Fragen. Ich kann ein vorläufiges Ergebnis geben, das ich schon einmal mehr oder weniger erklärte, unterwegs notiert in einer Ausgabe, die schon länger zurückliegt, als ich über 1. Korinther 11, den ersten 18 Versen, beziehungsweise den Versen 11, 2 bis 18, etwas schrieb. Ich würde diese Auffassung immer noch wenigstens mehr oder weniger vertreten und ich kann diese weitergeben. Bei einem näheren Studium, oder vielleicht könnte ich es so sagen, es ist die Frage, genau wie sie hier gestellt ist, was heißt schweigen oder in welchem Rahmen soll sie schweigen? Denn dass sie schweigen soll, sagt Paulus ausdrücklich. Einmal ist die Frage, soll sie immer noch schweigen? Oder sollte sie damals schweigen? Das wäre die Frage nach der Kultur. Da muss ich sagen, dass ich diese Frage eigentlich die Haltung einiger etwas inkonsequent halte. Die meinen, es sei eine Kulturfrage. Denn dann frage ich mich, wie lange war es nicht eine Kulturfrage? Wann wurde es eine Kulturfrage und wie wurde sie zu einer Kulturfrage? Im Text ist es nicht eine Kulturfrage. Dort ist es eine Schöpfungs- und Heilsfrage. Das heißt, die Grundlage für diese Verordnung ist einmal die Schöpfung und derselbe Gott ist der Gott des Heils und dann das Heil selbst dient als Grundlage. Weil es derselbe Gott ist. Er kann seine Meinung nicht ändern. Man sagt dann, das war damals so. Es gibt verschiedene Formen dieser Ansicht wohl. Ich habe darüber etwas ausführlicher berichtet, über die Anbetungsformen oder Arten oder das Verhalten, verschiedenartige Verhalten, kurz erwähnt bei den Griechen, Römern und Juden. Es war verschieden. Alle drei machten es etwas anders. Und da wäre die Frage, nach welcher Kultur hatte Paulus sich gerichtet? Nach der von den Juden, nach der von den Griechen oder nach der von den Römern? Es scheint, als ob er sich nach keiner gerichtet hat, sondern dass er ganz neu hier spricht. Aufgrund der Schöpfung, aufgrund des Heils, aber die Verordnung scheint neu zu sein. Sie ist nicht einzuordnen in die Kulturformen jener Zeit des Verhaltens bei der Anbetung des einen Gottes oder der anderen Götter. Die Frage wäre dann, wann in der Geschichte wurde es anders? Und warum wurde es anders? Wer hat als Erste oder welche Frau hat als Erste es anders gemacht? Warum hat sie es getan? Weil sie aus dem Heidentum kam und sie es einfach so weitergemacht, wie sie bis dahin es tat, dann natürlich hat sie nicht nach dem Evangelium gehandelt. Wenn sie es tat, weil sie anderer Meinung wurde aufgrund der Heiligen Schrift, aufgrund welcher Schrift hat sie es getan? Irgendwie muss ein Grund vorliegen, weshalb es anders wurde. Nichts entwickelt sich selbstverständlich oder von ungefähr. Alle Kultur hat einen Grund. Weshalb man die Hand gibt, hat einen Grund. Das kommt nicht einfach so. Weshalb eine Frau sich ein Tuch auflegt, kommt nicht von selbst. Das hat seinen Grund. Das sind keine Nebensächlichkeiten. Das sind begründete Kulturstrukturen, die ihre Bedeutung und ihre Herkunft haben. Also dieser Aspekt, den finde ich etwas bedenklich, wenn man von dort her kommt. Dann bleibt aber noch die Frage, und die Grundfrage ist zum Teil der Unterschied in der Formulierung bzw. in der Verordnung zwischen 11 und 14 des ersten Gründerbriefes. Denn im Kapitel 11 darf die Frau beten und prophezeien, das heißt ein Wort weitergeben. In Kapitel 14 soll sie schweigen. Beide Texte stimmen. Deshalb kommt die Frage dann auf, wo? Offenbar muss das eine andere Situation sein. Wenn man dann so weit ist, dann kann man etwas leichter bei Kapitel 14 ansetzen. Denn dort sind die Formulierungen etwas deutlicher. Dort ist die Rede davon, dass man in der Gemeinde zusammenkommt. Es handelt sich offenbar um eine Versammlung als Gemeinde. Nun erhebt sich die Frage, kennt die Schrift einen Unterschied zwischen sogenannter versammelter Gemeinde und anderem Treffen von Christen? Es gibt viele Stellen, die allgemein sind. Man wendet sie manchmal an auf die christliche Versammlung oder auf den Gottesdienst. Zum Beispiel Kolosser Kapitel 3, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Aber da steht nichts von Gottesdienst oder von irgendeiner Versammlung. Das ist grundsätzlich, bei aller Begegnung soll das Wort Christi reichlich unter den Christen wohnen. Ich habe schon zu diesem Thema gesprochen. Und ich tendiere dazu, dass offenbar in der Schrift vorausgesetzt wird, dass man wusste, welche Versammlung die Gemeindeversammlung war und welche nicht. Wenn das nicht klar ist und es aber vorausgesetzt wird, dann scheint uns das wenigstens ein Konsens in einer bestehenden Gruppe entstehen sollte. Man sollte darüber sprechen und sich darüber einig werden, welche Versammlung betrachten wir als die Hauptversammlung, die verpflichtet ist, beizubehalten, und welche, die obligatorisch ist, und welche Versammlungen sind verzichtbar, auf die könnten wir verzichten, wenn es sein müsste. Und wir wären immer noch zusammengekommen, weil die Hauptversammlung immer noch da wäre. Das heißt, man müsste sich entscheiden, und es scheint manchmal etwas willkürlich zu sein. Einige sagen die Sonntagsversammlung, das ist die amtliche, die ordentliche, Mittwoch oder wann immer in der Woche, ist es nicht. Aber an beiden Stellen kommen Gemeinde oder kommen die Christen als Gemeindechristen zusammen. Das ist also eine schwere Frage, und ich kann nicht mit Eindeutigkeit sagen, welchen Weg man einschlagen sollte. Man sagt auch, dass wenn am Mittwoch oder in der Woche die Zusammenkunft im Zeichen des Zusammenkommens der Christen schlechthin ist, dann ist das auch eine Versammlung der Gemeinde. Und dann würde dasselbe gelten. Aber es bleibt dennoch ein Unterschied zwischen Kapitel 11 und 14, und irgendwo scheint es doch eine Grenze zu sein. Irgendwann darf die Frau schon sprechen. Irgendwann darf sie beten. Irgendwann darf sie prophezeien. Nun ist interessant, dass Paulus diese zwei auf eine Ebene stellt. Das eine ist das Reden von Gott her, das andere ist das Reden zu Gott. In beiden Fällen soll sie Zeugnis davon ablegen, wenn sie verheiratet ist, dass sie eine Autorität über sich hat. Sie darf nicht auftreten in der Gesellschaft, wie wenn sie ohne Oberhaupt wäre. Das muss sie zu verstehen geben. Ansonsten muss sie schweigen. Das bringt es mit sich, dass wenn sie schweigen muss, sie nicht ein Zeichen der Autorität haben muss. Mit anderen Worten, in Kapitel 14 müsste sie nicht so gekleidet sein wie in Kapitel 11. Meine Schlussfolgerung war die, dass die Schrift offensichtlich einen reichen Kontakt zwischen Christen schlechthin voraussetzt. In der ersten Zeit täglich. Jeden Tag waren sie zusammen. Wie immer auch. Zum Teil in den Häusern haben sie sich einander besucht. Von Hauskreisen ist da nicht die Rede, sondern einfach, dass sie sich trafen in den Häusern. Auch nicht vom Abendmahl ist da die Rede. Einfach vom Essen. Sie haben zusammen gegessen. Brotbrechen ist ein Stichwort für Essen, nicht für Mahl des Herrn. Mahl des Herrn ist Essen, aber nicht alles Essen ist Mahl des Herrn. Das heißt also, sie haben spontane Gemeinschaft und sehr oft. Und wenn wir von den Reisen des Apostels lesen, dann legt er großen Wert darauf, dass er immer wieder Christen trifft. Also von daher haben wir vielleicht einen schnelleren oder besseren Zugang zu Kapitel 11. Das heißt, in solchen Kreisen, wo sie reden dürfte für Gott oder zu Gott, sollte sie dann aber doch ein Zeichen ihrer Untertänigkeit abgeben. Das würde auch evangelistische Einsätze einschließen, wo sie vor die Welt tritt als eine Zeugin Jesu Christi. Aber in der amtlichen Versammlung, das heißt in der Versammlung, wo die Christen sich als Gemeinde versammeln, um einander zu bauen und den Herrn zu preisen, dort würde sie dann schweigen. Das Gegenteil ist Reden, und man macht einen Unterschied zwischen Singen und Reden. Ich weiß nicht, ob das gestattet ist. Es könnte sein, dass Paulus einen Unterschied macht zwischen Auftreten in der Öffentlichkeit überhaupt, wo sie auffällt, hier ist sie. Wenn jetzt die ganze Gemeinde singt, dann ist das so, wie wenn sie überhaupt da ist in der Gemeinde. Das ist kein Unterschied. Man sieht sie nicht mehr beim Singen, als wenn man nicht singt. Oder wenn eine Gebetsgemeinschaft ist. Ja. Aber wenn sie einen Beitrag leisten sollte, dann würde sie hervorstechen. Und das scheint Paulus dann zu verbieten. Das empfinden wir heute nicht mehr so, aber das ist ja nicht, danach sind wir ja nicht gefragt, was wir empfinden, sondern was die Schrift einfach sagt. Und dann wollen wir uns auch danach richten. Es darf auch nicht gesagt werden, dass der Mann nie unter Autorität wäre, denn er kommt reichlich unter Autorität. Und wenn nicht, dann macht er sich genauso schuldig wie eine Frau, die nicht Autorität respektieren will. Kurz gesagt, mir scheint, dass die Frau schweigt in der sogenannten ordentlichen Versammlung der Gemeinde zur Auferbauung und zur Anbetung. Und sie spricht, wo der Herr Gelegenheit gibt, sonst wo. Aber dann würden die Vorschriften von Kapitel 11 in Frage kommen. In welcher Form sollten wir Gemeinschaft haben mit Geschwistern? In welcher Form sollten wir Gemeinschaft mit Geschwistern pflegen, die zu einer Gemeinde gehören, die ich aus theologischen bzw. Strukturfragen verlassen musste? Das kann ich nicht sagen. Da müssten wir wohl schon die Situation kennen. Denn hier der Formulierung nach geht es um Gemeinde. Gemeinschaft haben mit Geschwistern. Auf der einen Seite, was die Gemeinschaft betrifft, heißt es Geschwistern. Wenn es um das Verlassen geht, dann geht es um Gemeinde. Wen hat man verlassen? Das ist noch eine Frage. Denkt man an eine organisierte Gemeinde? Was sind Strukturfragen? Merken Sie mein Problem. Ich weiß nicht, welche Frage ich eigentlich beantworten soll oder wie ich dann die Frage beantworten sollte. Wenn jetzt jemand einen Kreis von Christen verlassen musste aus theologischen Gründen, da nehme ich an, dass das nicht, wenn die Frage auftaucht, ob er Gemeinschaft haben darf, dann muss ich voraussetzen, dass diese theologischen Fragen nicht Grundfragen waren. Denn dann würde eine Gemeinschaft nicht mehr in Frage kommen. Also eine Gemeinschaft kommt offenbar schon in Frage. Wenn sie grundsätzlicher Art ist, sind, dann ist die zu fragen, wer in der Gemeinde, die man verließ, hatte diese Ansichten. In letzten Endes ist Trennung eine individuelle Angelegenheit. Ich trenne mich persönlich. Ich bin gehorsam. Und ich frage nicht nach dem, was andere denken, sondern es ist meine Aufgabe, als um gehorsam zu sein aufgrund der Heiligen Schrift. Ich muss mich entweder von mehr als einem oder von einzelnen Christen trennen, weil sie entweder in Wort oder Wandel nicht mehr gemeinschaftsfähig geworden sind für mich. Und jetzt ist die Frage, von wem trenne ich mich und weswegen? Von der Leitung? Und deshalb konnte ich nicht mehr dort die Gemeinschaft besuchen, die Gottesdienste? Oder war es die gesamte Gemeinde, die sich fehlverhalten hatte in Bekenntnis oder Wandel? Oder waren es einige in der Gemeinde, aber nicht in der Leitung? In welchem Maße man Gemeinschaft haben kann, ist die Frage, oder das wird bestimmt durch diese verschiedenen Aspekte. Wenn ich die heutige Zeit berücksichtige, und diese Frage kommt aus der heutigen Zeit, dann würde ich vermuten, dass diese Person genügend Grund meinte zu haben, nicht mehr wirklich sich, dass diese Gemeinschaft nicht mehr seine Heimat war. Aber es könnten durchaus, so wie ich das normalerweise beobachte, es könnten durchaus einzelne Geschwister in dieser Gemeinde sein, mit denen man schon sich bei einem Besuch oder gelegentlich Gemeinschaft haben könnte. Das wäre meine Vermutung. Wie verhält man sich bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gemeindeleitung? Meine Frage ist, gehört der Fragesteller zur Gemeindeleitung? Kommt die Frage daher? Oder steht er außerhalb der Gemeindeleitung und fragt sich, wie verhalte ich mich zur Gemeindeleitung? Weil dort Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Leitung sind. Wie verhalte ich mich jetzt dabei?
Das zweite ist der Fall.
Das zweite ist der Fall.
Ja.
Dann ist die Frage, welcher Art sind die Meinungsverschiedenheiten? Es kann sein, dass sie so schwierig sind, dass ich mich nicht mehr dieser Leitung unterstellen kann. Das bringt es mit sich, dass die ganze Gemeinde nicht mehr meine Heimat ist. Wenn die Leitung sich durch diese Situation unglaubwürdig macht, von der Schrift her, dann bin nicht ich es, der sie beseitigt. Die Schrift duldet nicht Revolution. Dann muss ich diese Leitung stehen lassen. Wenn nichts gefruchtet hat in Gesprächen und so weiter, mit der Leitung oder mit anderen, nichts konnte erreicht werden, dann muss ich den Weg des Abstandes nehmen. Denn die Schrift sagt, wende dich ab von solchen, die etwas anderes lehren oder zänkisch sind oder einen Wandel führen, mit dem ich nicht Gemeinschaft haben kann. Übrigens, wenn in einer Gemeinde Musik geduldet wird, die zerstörend ist, dann ist es sehr schwer, dort Gemeinschaft zu haben. Denn wir sind verpflichtet, Gott gegenüber unseren Tempel zu schützen. Und ich bin verpflichtet, mich nicht zerstörerischen Einflüssen auszusetzen. Deshalb bin ich verpflichtet, Abstand zu nehmen. Zu viele Christen nehmen diesen Aspekt nicht ernst genug. Sie empfinden eine, für mich betrachtet, fleischliche Loyalität und meinen, dabei zu bleiben. Oder sie fragen sich, wo sollte ich sonst hingehen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wovon sollte ich weggehen? Nicht wohin. Sie gehen zum Herrn. Sie können immer noch mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Wenn Sie ganz alleine sind, sind Sie ganz alleine. Wenn Sie die Ehre des Herrn für wichtig halten, dann werden Sie ihm gehorsam sein. Und wenn Sie sagen müssen, diese Musik ehrt den Herrn nicht, dann müssen Sie diesem Herrn gehorsam sein, dem diese Musik nicht ehrt. Sie lieben dann den Herrn mehr als Menschen, fürchten ihn mehr und handeln dann im Gehorsam. Eine andere Frage in der Gemeinschaft ist auch, kann ich einen jungen Christen, den ich zum Herrn geführt habe, mitnehmen? Es gibt Situationen, wo wir selbst noch Gemeinschaft haben können mit Christen in einer Gemeinde. Aber es wäre schwer, einen jungen Christen zu empfehlen, diese Gemeinde zu besuchen. Dann, wenn ich in einer solchen Situation stehe, werde ich mich selbst entfernen müssen, damit ich diesem jungen Christen nicht ein Hindernis bin. Da natürlich muss ich ihm die Gemeinschaft liefern, wenn ich keine anderen Christen finde. Man trägt auch Verantwortung für die Kinder. Kann ich meine Kinder mitnehmen? Darf ich sie diesen Einflüssen aussetzen? Es gibt Eltern, deren Kinder sind erwachsen. Das ist keine Frage mehr. Sie selbst leben jetzt alleine. Und unter Umständen könnten sie in einem Kreis sein, in den sie jüngere Menschen nicht hinnehmen könnten. Das wäre ein Sonderfall, aber das könnte es geben. Wir gehen in eine Gemeinde, die wir nicht jedem empfehlen könnten. Aber wir kennen uns aus in der Schrift. Wir lieben diese Leute, wir achten sie als wirkliche Christen. Aber es ist genügend Ballast, Lehrballast da, dass man nicht jeden jungen oder schwachen Christen diesem Einfluss aussetzen könnte. Aber er ist nicht stark. Nur auf die Dauer könnte man unter diesen Einfluss kommen. Wir haben gute Gemeinschaft dort. Ich darf dort das Wort verkünden. Ich genieße großes Vertrauen. Aber das sind so verschiedene Aspekte. Manchmal muss man die Situation kennen, um Rat zu geben.
Könntest du darauf eingehen, was wäre, wenn jetzt die Meinungsverschiedenheiten unter der Leiterschaft sind? Also der andere Fall jetzt von dieser Frage.
Ja.
Was ist dann? Wie hat man sich dann zu verhalten? Eine Ältestenschaft,
ja,
ist sich uneins in Lehrfragen.
In welchen Fragen?
Nebenfragen. Zum Beispiel, du hast
was ist Gemeinde zum Beispiel?
Du hast vom Tausendjährigen Reich gesprochen.
Ja.
Zum Beispiel.
Ich würde das nicht als genügenden Grund achten, die Gemeinde zu verlassen oder die Gemeinschaft abzubrechen. Wie verhalte ich mich der Leitung gegenüber? Wie vorher?
Aber wenn du selber in der Leitung.
Ja, dann ist die Frage anders. Dann ist es nicht mehr eine Frage eines Gemeindegliedes zur Leitung, sondern die Frage. Das Verschiedenheiten über das tausendjährige Reich. Da wäre die Frage, welchen Einfluss hat das Ja oder das Nein zu dieser Theorie, zu dieser Lehre? Es gibt solche, die nehmen das nicht allzu ernst. Sie sind zwar dieser Meinung, aber man spricht kaum darüber. Es hat keinen besonderen Einfluss, nimmt keinen besonderen Einfluss auf ihre Lehre sonst. Die Tragweite, das wird nicht stark durchgezogen. Es gibt andere, bei denen hat das schwerwiegende Folgen. Das würde ich dann erwägen. Wie oft spricht man davon, welche Rolle spielt es in seinem Leben, in seinem Reden, in seiner Lehre, wenn er mit anderen spricht, in seiner Verkündigung. Wenn es eine starke Rolle spielt, dann könnte es sein, dass ich mich veranlasst sehe, die Leitung zu verlassen.
Würdest du das auch tun, eine Frage wie das Heil, also die Abfallfrage, Abfallmöglichkeit oder nicht?
Ja, da bestimmt. Ja. Das wäre für mich schwerwiegend. Nicht schwerwiegend ist es für mich, wenn jemand, der nicht in der Leitung ist, das eine oder das andere glaubt. Aber wer für die Lehre verantwortlich ist, das würde ich für sehr schwerwiegend handeln. Das hat seine Konsequenzen im Allgemeinen, ja. Hängt auch davon ab, wenn er nicht in der Leitung ist, welche Rolle er in der Gemeinde spielt, welchen Einfluss nimmt er auf die Gemeinde, das Leben der Gemeinde. Was prägt die ganze Gemeinde? Welche Richtung? Das wäre für mich auch noch eine Frage. Was überwiegt? Welchen Einfluss kann ich noch haben? Ist es noch auf dem Tisch? Ja. Darf man noch darüber sprechen oder nicht?
Warum ist das so wichtig? Also warum gibt es da diese Trennung? Wenn ich zurückdenke an die Tage mit dem Strich.
An die Tage mit was?
Die Tage mit dem Strich, wo die beiden...
Ach so, an die Tafel, ja. Ja.
Warum?
Auf beiden Seiten hat es Gefahren, auf die habe ich hingewiesen in meinem letzten Beitrag in Unterwegs notiert. Ich finde sehr selten oder nicht oft genug ist die Schrift wirklich die Grundlage des Denkens. Man hat eine Lehre übernommen, zu der hält man sich, aber nicht, weil man wirklich der Frage nachgegangen ist, wie steht es denn eigentlich in der Schrift? Beide Seiten tendieren dazu, eine gekürzte Bibel zu haben und eine gekürzte Gemeinschaft. Man vergisst die andere Spalte. Man konzentriert sich auf die Spalte, die für seine Auffassung spricht und nimmt die andere Seite nicht ernst genug. Denn in beiden Fällen handelt es sich um Christen, ob man dieses glaubt oder dieses glaubt. Die gekürzte Gemeinschaft entsteht da, wo man seine Lehre als Maßstab für die Gemeinschaft braucht. Man sagt sich, wer etwas anderes glaubt, mit dem kann ich nicht, der ist kein Christ oder mit dem kann ich nicht Gemeinschaft haben. Man kürzt also seine Gemeinschaft. Und dann wäre zu fragen, wer also so vorgeht und andere Christen nicht mehr anerkennt, dann wird es mit einmal eine Frage, kann ich mit solchen Leuten Gemeinschaft haben? Wie wirkt sich das aus? Wenn Menschen nicht mehr nach der Schrift fragen, so oder so. Denn die Tendenz ist, bei Leuten, die an eine Abfallmöglichkeit glauben, die Tendenz ist zu glauben oder zu empfinden, ein Christ kann verloren gehen, könnte verloren gehen. Und das ist nicht, was die Schrift sagt. Im Gegenteil, die Schrift sagt, ein Christ geht nicht verloren. Nie. Er kann nicht verloren gehen. Das nimmt Sie vielleicht Wunder, dass ich es nicht sage. Aber genau das sagt die Schrift. Was ist ein Christ? Wie? Abgesonderte? Nun, das sind auch andere Menschen. Manchmal. Ja. Wie? Ein Wiedergeborener, ja. Wenn er wiedergeboren ist, hat er neues Leben aus Gott. Er ist in Christus. Und Jesus Christus ist sein Bürger. Er steht für ihn gerade. Er ist sein Fürsprecher. Als Christ, jeden Christen. Ist Jesus Christus der Fürsprecher für nur einige Christen? Nein, für alle. Wenn ein Christ stirbt, wird Jesus ihn aufnehmen? Ja, ein Christ geht nicht verloren, er geht in den Himmel, dafür ist er Christ. Jesus sagt, die Schrift sagt, wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird gerettet werden, nicht der geht verloren. Das ist nicht die Frage, ob ein Christ verloren gehen kann. Er kann nicht verloren gehen. Er kann nicht aus der Arche gehen. Er bleibt in der Arche. Aber er kann Jesus Christus verleugnen. Er kann abgeschnitten werden von Weinstock, wenn er nicht Frucht bringt. Und er bringt nicht Frucht, wenn er kein Leben hat. Aber wenn er kein Leben hat, dann ist er nicht wiedergeboren. Er war wiedergeboren, aber er ist es jetzt nicht. Er hat kein Leben. Und in dem Moment, wo kein Leben ist, sagt Jesus, wird sie abgeschnitten. Keine Wartezeit. In dem Moment. Das heißt, ein Christ kann abfallen, aber dann ist er kein Christ mehr. Diese Frage wird also nicht zur Genüge genau formuliert. Und weil dem sich so ist, deshalb haben wir Schwierigkeiten. Ich verkehre in diesen Kreisen, die an den Abfall glauben, das sehr stark betonen. Und viele dieser Leute haben keine Heilsgewissheit. Denn sie denken, sie könnten vielleicht, wenn sie nicht treu wären, verloren gehen. Und sie vergessen, dass sie nicht verloren gehen können. Denn sie sind ja Christen. Sie glauben ja an Jesus. Und solange sie wirklich an Jesus Christus glauben, sind ihre Sünden vergeben. Jesus steht gerade für sie. Und Jesus muss und wird sie aufnehmen, wenn sie sterben. Aber dass die Gefahr besteht und schneller als wir vielleicht denken manchmal, wenn sie in der Sünde verharren, unbußfertig bleiben, dass dann irgendwo ein Moment kommt, der auch vielleicht unwahrscheinlich ist, in welchem sie nicht mehr sich auf Jesus Christus verlassen, wo sie abgelöst sind vom Heiland, dass diese Zeit kommen könnte, das muss man auch in Betracht ziehen. Aber das ist die Furcht vor dem Abfall, aber nicht die Furcht vor dem Verlorengehen als Christ. Ich denke, Sie merken, dass man hier das etwas gründlicher bedenken sollte. Die Gefahr ist aber, denke ich, etwas größer auf der anderen Seite. Denn einmal verlässt man sich sehr stark auf die Lehre, dass man nicht verloren gehen kann. Der Verlass ist weniger auf Jesus Christus. Man sagt nicht, ich werde in den Himmel kommen, weil ich an Jesus glaube, sondern man sagt, ich werde in den Himmel kommen, weil ich bekehrt worden bin. Und die Bibel sagt, wenn ich bekehrt bin, bleibe ich ewiglich bekehrt. Das ist die Lehre. Also der Verlass, der Glaube hat sich verlagert. Und dann frage ich mich, ist er überhaupt wirklich Christ? Wenn sein Vertrauen nicht wirklich in Jesus Christus ist, in beiden Fällen ist diese Mitte auf dem Spiel. Ob man glaubt, dass man abfallen könnte oder nicht. In beiden Fällen tendiert Jesus Christus aus der Mitte zu rücken. Man glaubt an eine Lehre, die man übernommen hat, und nicht wirklich vertraut nicht wirklich auf die Person von Jesus Christus. Und die sind die Leute, die gerettet werden. Eine weitere Gefahr ist die, dass das Heiligungsleben sehr schnell leiden kann. Denn man sieht weniger Gefahr, ja? Man merkt nicht die Gefahr des Spielens mit der Welt und so weiter. Eine sehr große Gefahr. Eine dritte Gefahr oder ein dritter schwieriger Punkt kommt aus den Kreisen des strengeren Calvinismus, wo man lehrt, dass man von Gott in der Ewigkeit erwählt und prädestiniert war, gerettet zu werden, und dass andere erwählt und prädestiniert waren, verloren zu gehen. Und dann glaubt man nicht, dann glaubt man dort auch an die ewige Sicherheit, aber nicht, weil man an Jesus Christus zum Glauben gekommen war, sondern weil man erwählt war. Ja? Und dann erhebt sich die Frage, wie weißt du, dass du erwählt bist? Und dieser Frage sind sich manche Calvinisten bewusst. Und interessant ist, welche Antwort dann kommt, weil die Frucht da ist. Das ist gefährlich. Die Frucht kann sehr ähnlich sehen, haben wir heute gesehen. Und es ist ein sehr wackeliges Fundament. Man kann nicht mehr auf die Heilige Schrift bauen, weil die Schrift es so sagt. Denn man muss ja erwählt sein, und nur die Erwählten kommen in den Himmel. Die Texte, die sprechen, er wird gerettet werden, die sind nur für die Erwählten. Jesus starb nur für die Erwählten, nicht für die anderen. Ja. Und jetzt verlagert sich das Fundament auf die Frage der Erwählung. Und das ist eine höchst subjektive Angelegenheit. David Hund hat ein neues Buch geschrieben über den Calvinismus, das lesenswert ist. Ich würde es empfehlen, wenn es, sollte es in Deutsch rauskommen, das könnte möglicherweise bei Wolfgang Bühne kommen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es dort rauskommen könnte. Denn er steht in Kreisen nahe, die dort in diesem Buch vielleicht vertreten sein könnte. Aber das zu Ihrer Antwort, zur Antwort auf Ihre Frage, warum das so kritisch sein kann. Aber wenn wir in der Gemeinde sind, ich plädiere für Duldung, ja. Ich habe Gemeinschaft mit beiden Gruppen von Christen und versuche auch, die Sache klarzulegen, wo sie noch nicht klar ist. Bitte? Ich würde das sagen, ja. Ich nehme das ernst, wenn Paulus sagt, unter denen ich der Erste bin. Ja. Jesus Christus kam Sünder zu retten, unter welchen ich der Erste. Das heißt, erst ich stehe vorne dran in einer Reihe. Und ich nehme auch Römer 7 ernst, die Gegenwartsform. Ich bin der Überzeugung, dass Paulus von sich selbst spricht. Und er beschreibt dort, wie es aussieht, wenn man sündigt. Das sieht so und so aus. Ich muss nicht sündigen, aber wenn ich das tue, sieht das so aus. Ja. Das heißt, er weiß von seiner totalen Verdorbenheit. Ein anderer Text ist Galater 2, Vers 20. Im Deutschen 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, dennoch lebe ich, doch nicht ich. Und das ist das Entscheidende. Paulus hat nicht Jesus Christus und den Heiligen Geist und ewiges Leben und so weiter. Er hat nur Jesus und mit ihm alles. Und in Jesus ist das Leben. Aber außerhalb von Jesus hat er kein Leben. Er selbst hat kein Leben. Er ist tot. Der Leib ist tot wegen der Sünde. Römer 8. Aber da Jesus in ihm lebt, hat er von dort her ewiges Leben. Und zwar solange Jesus in ihm lebt. Ja. Hier war noch eine andere Frage. Im Englischen heißt es, what love is this? Welche Liebe ist dieses? Welche Art Liebe soll dieses sein? So ungefähr würde es klingen im Deutschen. Welchen Titel es bekommen wird, ist noch eine andere Frage. Aber so heißt es im Englischen, what love is this? Und da wird gefragt, soll das eine Liebe sein, die so lehrt und so weiter? Ja. Er deckt einiges auf, das viele Calvinisten selbst nicht wissen. Die Reaktion auf dieses Buch finde ich etwas traurig. Da sieht man, auf welche Art und Weise man nicht miteinander sprechen sollte, wenn man wirklich Brüder in Christus sind. Andere Fragen? Entschuldigung, muss ich ein bisschen bewegen. Ja.
Ich habe eine Frage, die hat erwähnt, dass eigentlich Lehrer automatisch fast Hirtensinn oder Hirtenfunktion übernehmen. Wenn sie auch Hirten sind, übernehmen sie eigentlich auch fast Ältestenfunktion, damit sind sie unter das gleiche, unter die gleiche Anordnung gestellt wie die Ältesten, also von der Pflicht her, was sie bringen müssen, also bringen sollten. Mann einer Frau sein, ordentliche Verhältnisse und all diese Dinge, sonst kann er eigentlich kein Lehrer sein. Stimmt, das habe ich das richtig verstanden.
Der Begriff Lehrer wird für die Leitung der Gemeinde gebraucht, aber nicht alle Lehrer sind schon damit Leitung. Das heißt, es gibt Lehrer, die sind in der Gemeindeleitung. Und die Gemeindeleitung sollte aus Lehrern bestehen oder aus solchen, die fähig sind zu lehren. Aber es gibt auch andere in der Gemeinde, die fähig sind, aber sie haben nicht dieselbe Verantwortung und auch nicht dieselbe Begabung für Gemeindeleitung. Es gibt 4 Bezeichnungen für die Gemeindeleitung im Neuen Testament. Nebst Lehrer ist auch der Begriff Hirte, wie schon gesagt, Ältester und Aufseher. Und die Begriffe Aufseher, Ältester und Hirte werden auswechselnd gebraucht. Nicht aber der Begriff Lehrer. Diese 3 sollen lehren können, sonst können sie nicht. Das gehört zur Voraussetzung. Aber wenn Paulus von den Voraussetzungen der Ältesten nach 1. Timotheus 3, beziehungsweise der Aufseher, so nennt er sie in Titus 1, spricht, dann sind das Voraussetzungen für die Leitung der Gemeinde. Und die Fähigkeit zu lehren gehört dazu. Sie sind auch Lehrer.
Also dann ist ein überordentlicher Lehrer, der so geht, wie der Timotheus zum Beispiel oder der Titus, der gehört unter diese Kategorie.
Titus und Timotheus sind Missionare, die dafür sorgen sollen, dass es Leitung gibt in den Gemeinden. Sie sind nicht die Gemeindeleitung, sondern sie sind ihnen übergeordnet als Missionare, weil sie verantwortlich sind für das Reich Gottes in dieser Welt. Aber die Leitung in der Gemeinde, das sind die Ältesten oder man nennt sie auch Hirten oder auch Aufseher. Titus und Timotheus sind Arbeiter, vorübergehend in gewissen Gegenden, um dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit es solche leitenden Personen gibt und auch, dass sie sich in rechter Weise verhalten und das Rechte lehren. Gute Fragen. Jetzt wissen wir alle, wo wir dran sind, ja? Gott gebe uns viel Liebe, viel Weisheit und viel Hoffnung, viel Mut. Ja. Darf ich noch etwas zum Schluss lesen? Die Zeit ist ernst. Halt deine Augen wach und merke täglich auf, dass dich der Feind nicht müd und schläfrig macht und hemme deinen Lauf. Er ist zurzeit so sehr geschäftig, die Irrtumsgeister sind so kräftig, Die Zeit ist ernst. Die Zeit ist ernst. Vertiefe dich im Wort. Hör, was die Schrift dich lehrt. Sonst reißen dich die Irrtumsgeister fort, die viele schon betört. Wer jetzt nicht in der Schrift gegründet, gar bald nicht mehr zurecht sich findet. Die Zeit ist ernst, aber der Herr ist da. Danke.